Und die Gemeinde sagt Amen dazu.
Amen.
Jubeln wie die Kinder. Gott ist großartig. Bin mal gespannt, ob wir das am Ende dieser Predigt auch so sagen werden. Wir haben gesungen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte und wie er das Volk des Eigentums gesegnet. Und in dem, was wir heute betrachten wollen, geht es um diesen Bereich, wo er das Volk des Eigentums segnet. Letzte Woche ging es um das Lamm Gottes. Heute geht es um den Esel. Man könnte fast meinen, wir wären in der Weihnachtszeit, aber nein, wir sind in der Osterzeit, immer noch. Und ich werde nächste Woche nicht über den Ochsen predigen, obwohl mir da auch schon was eingefallen ist, dem Ochsen, der da dritscht, soll man nicht das Maul verbinden. Aber nächste Woche predigt Tillmann. Genau, die Geschichte, die wir heute anschauen wollen, die steht im Alten Testament, in der Tora, dem Herzstück der jüdischen Bibel. Die Tora umfasst 5 Bücher, wird in der wissenschaftlichen Literatur Pentateuch, 5 Bücher genannt. Und diese bilden im Alten Testament der Christen sozusagen den ersten Hauptteil. Die Tora enthält die Offenbarung Gottes an die Erzväter und grundlegende Glaubensinhalte. Die Geschichte, die wir heute betrachten wollen, die steht in Numeri, dem 4. Buch Mose, und zwar im 22. Kapitel. Die Einleitung wird ein bisschen länger sein, weil ich uns hineinnehmen möchte in dieses Geschehen. Wir werden noch einen sehr langen Bibeltext lesen, aber das ist nötig, um zu verstehen, was Gott in diesem Text oder durch diesen Text zu uns sagen will. Wir sehen das Volk Israel auf der Reise, endlich befreit aus Ägypten, auf dem Weg ins verheißene Land. Die Reise dauerte länger, 40 Jahre. Die Reise durch die Wüste war kein Zuckerschlecken. Milch und Honig waren noch nicht angezapft und sie hatten unterwegs nicht einmal oder manchmal nicht einmal genug Wasser. Im 20. Kapitel, also 2 Kapitel davor, murrt das Volk gegen Mose und Aaron und sie sagen, warum habt ihr uns aus Ägypten hierher geführt, damit wir jetzt verdursten? Es gibt ja hier nicht einmal Trinkwasser. Daraufhin schlug Mose mit seinem Stock auf den Felsen und Gott ließ Wasser fließen. Doch er bestrafte das Volk nachher, weil sie gemurrt hatten und nicht geglaubt hatten, dass Gott sie versorgen würde. Sie zweifelten an ihm, obwohl er sie doch gerade aus Ägypten befreit hat. Er hatte sie vor den Plagen verschont. Sie zweifelten an Gott, obwohl sie gerade erst aus Ägypten befreit wurden. Er hat sie durch die Feuersäule und durch die Wolkensäule geleitet. Und dennoch hat das Volk immer wieder gezweifelt, sobald es irgendwie ungemütlich für sie wurde. Ein bisschen Hunger und Durst und schon waren alle tollen Wunder, waren alle Anbetungen wie weggeblasen. Der knurrende Magen war stärker als das geteilte Meer. Und so lesen wir ständig von einem Auf und Ab, einem Hin und Her, auch von Gott. Er bestrafte sie, er redete wieder mit ihnen, er erbarmte sich ihrer, er schenkte Vergebung, er liebte sie, dann musste er sie wieder strafen, dann wieder lieben. Erinnert mich irgendwie so an Zeiten der Erziehung. Aber neben Hunger und Durst gab es noch andere Probleme für das Volk. Sie mussten auf ihrer Reise fremdes Land durchqueren. So wie auch jetzt gerade. Sie standen vor den Grenzen des Amoriterkönigs Sihon und Mose sandte Boten zu ihm und ließ ihm ausrichten, wir möchten durch dein Land ziehen. Wir werden nicht in die Felder und Weinberge abbiegen. Wir werden kein Wasser aus euren Brunnen trinken. Wir wollen nur die Königsstraße benutzen, bis wir dein Gebiet durchzogen haben. Sihon hat das gehört, aber er war hart. Er wollte es nicht dulden. Also zog er in die Wüste, in den Krieg gegen Israel. Doch Sihon hatte die Rechnung ohne Gott gemacht. Er wurde geschlagen, verlor alles und Israel ließ sich im Land der Amoriter jenseits östlich des Jordans nieder. Offensichtlich sprach sich das herum und schon bald hörte Balak, der König von Moab, von Israel. Moab liegt unterhalb, also südlich von Ammon. Und er hörte davon und er bekam Angst. Israel war stark. Anscheinend war Gott mit ihnen. Was konnte er tun, damit ihm nicht dasselbe passierte wie Sihon? Und da kam ihm eine, in Anführungsstrichen, gute Idee. Balak kannte einen Mann. Ein Mann, von dem er gehört hatte, wen dieser fluchte, der ist verflucht. Und wen dieser segnet, der ist gesegnet. Ein Wahrsager, ein Seher, ein Hellseher. Balak dachte sich, wenn ich diesen Mann hole, dass er Israel verflucht, dann haben wir vielleicht eine Chance, Israel zu vernichten. Eigentlich eine gute Idee. Balak war schlau. Er erkannte, dass Israel nicht mit Armeen, sondern nur mit Hilfe eines Fluches und Göttern geschlagen werden konnte. Aber auch er hatte die Rechnung ohne Gott gemacht. Denn Bileam, so der Name dieses Mannes, reagierte anders als erwartet. Und wir lesen da in Kapitel 22 ab Vers 5 bis 8. Er, Balak, schickte Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor am Strom ins Land seiner Stammesgenossen, um ihn zu rufen, um ihn rufen zu lassen. Er ließ ihm sagen, siehe, aus Ägypten ist ein Volk ausgezogen, siehe, es verdeckt den Blick auf das Land, also es meint, es sind so viele Menschen, und hat sich mir gegenüber niedergelassen. Darum komm her und verfluch mir dieses Volk, denn es ist zu mächtig für mich. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben. Ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, wen du verfluchst, der ist verflucht. Die Ältesten von Moab und die Ältesten von Midian machten sich auf den Weg mit Wahrsagerlohn in den Händen. Und als sie zu Bileam kamen, wiederholten sie ihm die Worte Balaks. Bileam sagte zu ihnen, bleibt über Nacht hier, dann werde ich euch ein Wort überbringen, das der Herr, Jahwe, zu mir sagen wird. Da blieben die Hofleute aus Moab bei Bileam. Anscheinend kannte Bileam den Gott Jahwe. Vielleicht wollte ihn Balak gerade deshalb. So heißt es weiter ab Vers 9. Gott kam zu Bileam und fragte ihn, wer sind diese Männer bei dir? Und Bileam antwortete Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat Boten zu mir geschickt und lässt mir sagen, siehe, das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, verdeckt den Blick auf das Land. Darum komm und verwünsch es für mich. Vielleicht kann ich es dann im Kampf besiegen und vertreiben. Gott antwortete Bileam, geh nicht mit. Verfluch das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Am Morgen stand Bileam auf und sagte zu den Hofleuten Balaks, kehrt in euer Land zurück, denn der Herr erlaubt mir nicht, mit euch zu gehen. Gott hat zu Bileam gesprochen und er hat ihm verboten, mitzugehen. Und dieser war gehorsam. Super. Also schickt er die Boten von Balak nach Hause. Doch Balak gab sich so leicht nicht geschlagen. Er hat so ein bisschen gedacht wie Al Capone, jeder Mensch ist käuflich, nur der Preis ist verschieden. Balak schickte, also ab Vers 15, Balak schickte noch einmal Hofleute aus, mehr und vornehmere als das erste Mal. Und sie kamen zu Bileam und sagten, so sagt Balak, der Sohn Zippors, lass dich nicht abhalten, zu mir zu kommen. Ich will dir einen sehr hohen Lohn geben. Alles, was du von mir verlangst, will ich tun. Nur komm und verwünsch mir dieses Volk. Dieses erhöhte Angebot erinnert mich so ein bisschen an unseren Fußballtransfersystem, da wird einfach mal ein bisschen mehr geboten für den Trainer oder für einen guten Spieler oder Spielerin und schon läuft es dann. Und tatsächlich, es wirkte. Bileam wurde plötzlich unsicher und wollte eigentlich doch mitgehen und er stürmte bei Gott, obwohl der ja eigentlich schon klar Nein gesagt hatte. Und dann überschlagen sich die Ereignisse und ihr könnt das mitlesen in euren Bibeln oder hier auf der Anzeigetafel. Da stehen jetzt keine Fußballergebnisse, sondern der Bibeltext. Aber wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne auch in seiner Bibel mitlesen. Also Kapitel 22 ab Vers 22, jetzt wird es ein Tick länger. Aber Gott wurde zornig, weil Bileam mitging. Und der Engel des Herrn trat Bileam als Widersacher in den Weg, als Bileam auf seiner Eselin dahinritt, begleitet von zwei jungen Männern. Die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Weg stehen, mit gezücktem Schwert in der Hand, und sie verließ den Weg und wich ins Feld aus. Da schlug Bileam, um sie auf den Weg zurückzubringen. Darauf stellte sich der Engel des Herrn auf den engen Weg zwischen den Weinbergen, der zu beiden Seiten Mauern hatte. Als die Eselin den Engel des Herrn sah, drückte sie sich an der Mauer entlang und drückte dabei das Bein Bileams gegen die Mauer. Da schlug Bileam sie wieder. Der Engel des Herrn ging weiter und stellte sich an eine enge Stelle, wo es weder rechts noch links eine Möglichkeit gab, auszuweichen. Als die Eselin den Engel des Herrn sah, ging sie unter Bileam in die Knie. Bileam aber wurde wütend und schlug die Eselin mit dem Stock. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund. Und die Eselin sagte zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich jetzt schon zum dritten Mal schlägst? Bileam erwiderte der Eselin: Weil du mich verhöhnst. Hätte ich ein Schwert dabei, dann hätte ich dich jetzt schon umgebracht. Die Eselin antwortete Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du seit eh und je bis heute geritten bist? Und war es je meine Gewohnheit, mich so zu benehmen? Da sagte er: Nein. Nun öffnete der Herr dem Bileam die Augen und er sah den Engel des Herrn auf dem Weg stehen mit dem gezückten Schwert in der Hand. Da verneigte sich Bileam und warf sich auf sein Gesicht nieder. Der Engel des Herrn sagte zu ihm: Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Siehe, ich bin dir als Widersacher in den Weg getreten, weil der Weg in meinen Augen abschüssig ist. Die Eselin hat mich gesehen und ist mir schon dreimal ausgewichen. Wäre sie mir nicht ausgewichen, dann hätte ich dich jetzt schon umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Bileam antwortete dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt, weil ich nicht erkannt habe, dass du dich mir in den Weg gestellt hast. Jetzt aber will ich umkehren, wenn mein Weg in deinen Augen böse ist. Der Engel des Herrn antwortete Bileam: Geh mit den Männern, aber rede nichts, außer was ich dir sage. Da ging Bileam mit den Hofleuten Balaks. Was ist passiert? Gott wurde zornig, weil Bileam sein Nein hinterfragt hatte und doch mitging. Bileam wurde tatsächlich bei der Bestechung schwach. Und plötzlich hatte er mehr die Geschenke und seinen Lohn als Gottes Absichten im Kopf. Wir wissen das aus 2. Petrus 2, Vers 15, wo wir lesen: Sie haben den geraden Weg verlassen und sind in die Irre gegangen. Sie folgten dem Weg Bileams. Ihm ging es nur um den Lohn für sein Unrecht. Das heißt, Bileams Motivation änderte sich. Es ging ihm nicht mehr darum, Gott zu dienen, sondern da war plötzlich dieser Wunsch nach Reichtum, nach Ansehen, nach Geld erwacht. Und nun wird Gott richtig kreativ. Kreativ, um Bileam eine Lektion zu erteilen. Und hier muss ich wieder schmunzeln. Der Esel, auf dem Bileam ritt, wird bockig und bleibt stehen. Und ich denke, ihr kennt das Gefühl, dass ihr irgendwie mit eurem Fahrrad oder mit eurem Auto schon mal unterwegs gewesen seid und es ging nichts mehr. Irgendein Kabel war brüchig, der Tank war leer oder irgendwas zeigte an, es geht nicht weiter. Und was macht man dann? Man steigt aus der Fahrertür aus und tritt erstmal gegen den Reifen. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, vielleicht ruft ihr auch gleich den ADAC, aber das hilft ja erstmal so ein bisschen runterzukommen und so ein Tritt gegen so einen Reifen kann ja nicht schaden. William tut, was jeder tut, er schlägt das Vieh. Oder manchmal, wenn man nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn unterwegs ist und kommt ja mal vor, dass man nicht pünktlich ankommt oder den Anschlusszug nicht bekommt, dann setzt man erstmal einen fiesen Tweet ab, weil die müssen doch auch mal wissen, obwohl ich es ja dann auch bezahlt kriege, beziehungsweise es wird mir ein Gutschein, ich habe jetzt gerade 2 Gutscheine bekommen, obwohl es eigentlich nur ein anderer Zug war. Ich bin zur gleichen Zeit losgefahren und zur gleichen Zeit angekommen, aber ich habe 2-mal einen 15-Euro-Gutschein bekommen. Scheinbar hat die Deutsche Bahn genug von diesen Gutscheinen. Muss ich allerdings in den nächsten 3 Monaten einlösen. Genau. Der Esel läuft nicht, weicht einfach aus auf die Seite. Alles schlagen nützt nichts. Er drückt Biliam an die Wand, der schlug noch mehr und schließlich legte sich das Vieh auf allen Vieren auf den Boden und rührte sich nicht mehr. Und was passierte mit Biliam? Der sah innerlich schon seinen Lohn schwinden. Auf jeden Fall wurde er so wütend, dass er seinen Esel sogar mit dem Stock schlug. Blindlings, Wut kommt auf, Emotionen kochen hoch. Er hatte sich nicht mehr im Griff. Doch das war nicht genug. Der Esel stand immer noch nicht auf und Biliam schlug noch mehr. Und dann beginnt das Außergewöhnliche, wo ihr wahrscheinlich auch gedacht habt, ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Esel sprechen gehört. Aber er fängt an zu sprechen. Ihm wird eine menschliche Stimme gegeben, eine Stimme, die Biliam verstehen kann. Warum schlägst du mich? Hey, was ist los? Ich war doch immer treu. Ich habe dich noch nie geschlagen oder ich habe noch nie ausgetreten, so dass ich dich geschlagen hätte. Sag mal, spinnst du, Biliam? Was habe ich dir denn eigentlich getan? Schau doch lieber dich mal richtig um, warum du nicht weiterkommst. Und dann öffnet Gott Biliam die Augen. Und dann sieht er den Engel mit dem Schwert in der Hand auf dem Weg stehen, der ihm den Weg versperrte. Und ich glaube, in diesem Moment ist Biliam das Herz in die Hose gerutscht. War das peinlich. Er dachte sicher, oh, jetzt bin ich der Esel. Der hat's gemerkt und ich kam nicht einmal auf die Idee, dass Gott sich da mir in den Weg stellt oder ich Gott fragen kann, was ist eigentlich los? Ich Esel. Hätte ich doch schon mal früher auf meinen treuen Esel gehört. Aber Biliam war wenigstens ehrlich genug, seinen Fehler einzugestehen. Er sagt, ich habe gesündigt und jetzt will ich umkehren, wenn dir mein Vorhaben nicht recht ist. Jetzt erinnert er sich wieder an das, was Gott ihm gesagt hatte und er wusste, warum Gott ihm den Weg versperrte. Er wusste genau, dass er in diesem Moment ungehorsam war. Doch Gott, kreativ wie er ist, hatte schon wieder eine Idee, wie er den Ungehorsam Biliams gebrauchen konnte. Und er sagte ihm, zieh weiter, geh mit den Leuten Balaks. Aber rede nichts außer das, was ich dir sage. Und diesmal hat Biliam die Lektion gelernt, als er mit Balak auf dem Felsen steht, um Israel zu verfluchen, segnet er Israel. Jetzt war Balak geschockt. So viel Geld in die Hand genommen und genau das Gegenteil erreicht. So viel Geld investiert, lange gewartet und nun endlich war Biliam da, wo er sein sollte und nun segnet er das Volk, das er doch verfluchen sollte. Doch nichts konnte Biliam mehr umstimmen. Er sagte zu Balak in Kapitel 23, Vers 26, ich habe dir ja gesagt, ich muss alles tun, was mir der Herr befiehlt. Und diesmal konnte Balak Biliam nicht mehr umstimmen und es blieb dabei. Israel wurde gesegnet. Er hat das Volk des Eigentums gesegnet. Durch Biliam. Ein schönes Ende für Biliam und Israel. Und ich staune hier schon sehr über Gott. Zuerst sagt er, nein, geh nicht. Dann erlaubt er es dann plötzlich doch. Aber kaum ist Bileam unterwegs, wird Gott zornig, weil dieser ging. Dann der Engel, dann der Esel. Und schließlich, als Bileam erkannte, was Gott wollte, ließ er ihn doch gehen. Ziemliches Hin und Her, wie wir das manchmal in unserem Leben auch erkennen. Gott änderte da seine Meinung ganz schön schnell. Und ich habe mich gefragt, was soll das, Gott? Aber ich glaube, Gott hat von Anfang an geplant mit Bileam und Israel und dem Segen. Und ich glaube, Gott wollte nicht einfach blinden Gehorsam. Wenn Bileam schon unsicher war und abschweifte in seiner Gier, dann wollte er diese Situation auch nutzen, um ihn nicht einfach auszuschimpfen, sondern ihn etwas zu lehren. Und Bileam sollte Gottes Absicht erkennen und sollte verstehen, was Gott wollte. Gott erteilte Bileam eine liebevolle Lektion. Er ließ ihn spüren, dass er nicht einfach ohne Konsequenzen tun konnte, was er wollte. Aber er ließ ihn auch erleben, dass Gott alles wieder gerade biegen kann. Einleitung zu Ende. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ein erster Gedanke: Prüfe deine Motivation. Prüfe deine Motive. Stehst du in deinem Leben im Moment vor Veränderungen, vor Entscheidungen, dann rate ich dir, nimm dir einen Moment Zeit, über deine Motive nachzudenken und deine Motivation zu prüfen. Bileam tönte am Anfang recht fromm, doch mit der Zeit kam seine wahre Motivation zum Vorschein. Bei ihm war es Money, money, make the world go round. Was treibt dich an, dich zu verändern? Was ist dein wahrer Motor? Ist es Unzufriedenheit? Ist es vielleicht auch Geld? Ist es irgendwas anderes, was dich umtreibt? Ist es deine Bereitschaft, Gott zu dienen? Ist es Erfolg? Ist es Ansehen, das du brauchst, weil du sonst immer niedergemacht worden bist? Ist es Bestätigung? Wir müssen uns auch als Gemeinde fragen, was treibt uns an? Was ist unsere Motivation? Was ist uns wichtig? Geht es uns um das Ansehen in der Stadt? Oder geht es uns um unser Ansehen bei den anderen Kirchen? Wollen wir unseren Status verbessern? Geht es uns wie Bileam darum, möglichst viel absahnen zu können? Oder dass wir es möglichst bequem haben? Dass wir ja nichts einbüßen müssen von unseren Gewohnheiten und von unseren Annehmlichkeiten? Oder geht es uns um den Gewinn für Gottes Sache, für sein Reich, um den Gehorsam Gott gegenüber? Also wir lernen also hier von Bileam, nicht zu schnell und zu laut reine Motive anzupreisen, sondern prüfen wir unser Herz zuallererst in aller Stille vor Gott. Halten wir unser Herz immer wieder zuerst Gott hin und lassen ihn unser Herz reinigen und formen. Mich treibt das ins Gebet. Herr, du weißt, wir Menschen sind schwach und anfällig. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, so wie David es auch gebetet hat im Psalm 51. Prüfe deine Motivation. Der zweite Gedanke: mit Widerständen umgehen. Wie gehen wir mit Widerständen um? Bileam hatte ein großes Problem. Er war es nicht gewohnt, dass nicht alles so ging, wie er es wollte. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann musste es so sein. Nicht umsonst war er ein Wahrsager, ein Hellseher. Und er konnte voraussagen. Wehe, wenn das nicht ging. In diesem Fall gibt es Schläge, und zwar heftig. Hast du das auch schon erlebt, dass du etwas unbedingt wolltest und es ging einfach nicht? Widerstände bauten sich auf. Alles schien irgendwie verzwickt zu sein, überall klemmte es. Nirgends hattest du das Gefühl, dass es vorwärts geht, nichts bewegt sich. Alles scheint sich gegen dich verschworen zu haben. Unser Leben ist oft voller Widerstände. Und viele Menschen reagieren dann wie Bileam. Sie suchen einen Schuldigen und schlagen um sich, manchmal blindlings. Der blöde Esel ist schuld. Und man beginnt um sich zu schlagen mit Worten, mit Beschuldigungen, mit Zorn, mit Gereiztheit, mit Ablehnung oder auch mit Zweifeln und Vorwürfen. Man kann nämlich nicht nur mit Fäusten um sich schlagen. Doch vielleicht sollten wir uns Jakobus 1, Vers 19 zu Herzen nehmen. Jeder sei schnell bereit zum Hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Hätte Bileam das beherzigt, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Wenn du im Moment solche Widerstände erlebst, dann schlage nicht um dich, sondern höre auf Gott und sein Wort. Sprich mit ihm. Lies sein Wort, bete um Erkenntnis, bitte ihn um Hilfe und nimm dir Zeit mit ihm. Frage Gott. Frage ihn, ob du an diesem Widerstand vielleicht wachsen solltest und dranbleiben sollst oder ob es vielleicht sogar einen Stopp bedeutet. Höre hin, beides könnte sein. Und dann höre auf Freunde. Oft sind wir wie Bileam betriebsblind. Frage einen Freund um Feedback. Bitte deine Freunde mit und für dich zu beten. Suche das Gespräch. Und dann, nachdem du auf Gott gehört hast und auf deine Freunde gehört hast, höre auch auf die Umstände. Vielleicht siehst du mit anderen zusammen den Engel. Reflektiere die Situation zusammen mit anderen Menschen. Auch das ist doch das Wichtigste, was auch Bileam lernen musste. Tu, was Gott dir sagt. Ohne Furcht. Tu es hemmungslos, wenn Gott zu dir redet. Und direkt und ohne Angst, so wie Petrus damals, auf dein Wort hin, in Lukas 5. Auf dein Wort hin will ich es tun und die Netze noch einmal auswerfen. Wenn Gott redet, zögere nicht, warte nicht, just do it. Mit Widerständen umgehen. Mein dritter Gedanke, vertraue. Vertraue, dass Gott es im Griff hat. Und hier staune ich über Gott. Sogar den Ungehorsam Bileams konnte Gott zum Guten wenden. Am Schluss wurde das Volk des Eigentums gesegnet. Wäre Bileam von Anfang an nicht gegangen, dann wäre Israel nicht verflucht, aber auch nicht gesegnet worden. Gott hat selbst Sünde und Ungehorsam und auch Versagen gebraucht und verändert, um Segen zu schaffen. Und das finde ich großartig an Gott. Manchmal denke ich, Gott kann mich gar nicht mehr gebrauchen. Ich habe versagt, ich war ein Depp, ich habe gesündigt. Ich sage, okay, tut mir leid, Gott, aber ich bin jetzt raus. Mach's mit jemand anderem. Gibt ja genug. Aber Bileam ermutigt mich gerade umgekehrt. Gott kann sogar, wenn ich versage, Segen daraus schaffen. Wow, das ist echt Gottes Sache. Und manchmal fühlt er uns Umwege. Manchmal lässt er Umwege zu. Aber Gott hat einen Plan mit uns und den verfolgt er. Trotz unseres Versagens. Gott lässt es zu, dass Sünde und Versagen unseren Weg pflastern. Aber Gott lässt nicht zu, dass er seinen Plan mit uns nicht erreicht. Gott kann aus jeder Situation Gutes schaffen. Gott ist immer bei uns und immer bereit einzugreifen und eine neue Richtung anzusteuern. Auch nach Versagen, auch nach Sünde. Wir sehen uns hier bei Bileam. Er war ungehorsam, hat versagt. Also ändert Gott seinen Plan. Er schickt den Engel und den Esel. Und als Bileam endlich wieder auf Gott hört, hat Gott umentschieden. Er schickt nun Bileam doch auf den Weg, aber mit der Absicht, wenn schon, dann nütze ich die Gelegenheit, um Israel erst recht zu segnen. Vertrauen wir Gott, dass er aus jeder Situation etwas Gutes machen kann? Dass jederzeit Gutes entstehen kann, dass jederzeit Segen entstehen kann, wenn wir nur Gott lassen, wenn wir ihn suchen und gehorsam sind? Trauen wir Gott zu, dass er etwas Gutes machen kann, auch dann, und dort, wo wir keine Perspektive mehr sehen. Vielleicht schafft er etwas anderes, als wir erwartet haben. Vielleicht geht er einen anderen Weg als geplant, aber Gott geht seinen Weg immer. Und mich macht das enorm ruhig und tatsächlich auch gelassen. Das Geschick der Welt liegt nicht einfach daran, ob ich Fehler mache oder nicht. Nein, als Kind Gottes darf ich gewiss sein, Gott ist immer da. und schnell bereit, Segen entstehen zu lassen, selbst aus meinem Versagen und Schwächen. Vertrauen wir da unserem himmlischen Vater. Ist das nicht auch ein Teil dieses Verses, den Gott durch Paulus an uns gerichtet hat in Römer 8, Vers 28? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ein letzter Schlussgedanke. Es geht um den Esel. Ehre den Esel und sei einer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal als Esel tituliert worden ist. Ist bei meinem Namen ja gar nicht so abwegig. Ebel, Esel, kommt schon mal vor. Du Esel, ey. Vielleicht sagst du jetzt im Nachhinein am Ende der Predigt, war eigentlich gar kein schlimmes Wort an mich, sondern war vielleicht auch mal was Positives, was mir da gesagt wurde. Ich möchte zum Schluss noch einen Blick auf den Esel werfen. Wieder einmal war er das Opfer. Er hat sicher gedacht, schon wieder, natürlich ich. Den letzten beißen die Hunde, er wurde geschlagen und missbraucht, aber der Esel sah den Engel. Er sah Gott. Und er erlebte, dass er plötzlich menschlich reden konnte. Wow, nicht nur IA. Da waren mehr Vokale, mehr Konsonanten. Das hat zusammengepasst und das, was er sagte, hat absolut Sinn ergeben. Hätte Biliam auf ihn gehört und ihn geehrt, er hätte sich eine Menge Ärger ersparen können. Vielleicht sollten wir sensibler werden für die Esel um uns herum. Esel, Tiere, die auf den ersten Blick nur störrisch sind, Lasttiere sind und stören. Aber Achtung, vielleicht sind gerade sie das Sprachrohr Gottes. In der Samstagsausgabe der Braunschweiger Zeitung, ziemlich weit hinten, ist ein Artikel über Esel, die sozusagen als psychologisches Moment eingesetzt werden. Da muss man 12 Kilometer mit einem Esel, sich so eng mit dem Esel verbinden, dass du all deine schlechten Gedanken, all deinen Stress, den du hast, verlierst, weil du es schaffen musst, mit diesem Esel von A nach B zu gehen. Und der hat tatsächlich einen eigenen Willen. Lest mal den Artikel durch, ist richtig schön. Sie sind auf den ersten Blick störrisch, aber Achtung, vielleicht sind sie gerade auch für dich das Sprachrohr Gottes. Das können andere Menschen um uns herum sein, die uns manchmal stören, uns vielleicht ein unangenehmes, aber wahres Feedback geben. Das können mühsame Situationen sein, die uns fast zum Verzweifeln bringen. Oft sehen sie aber für Außenstehende mit etwas Distanz klarer aus. Esel können sogar Gefühle in uns drin sein. Oft sind sie klarer, wenn wir sie nicht mit unserem Geschrei übertönen, sondern lernen, sie zu achten. Und vielleicht ist es dran, dass wir die Esel in unserem Umfeld wieder bewusst achten und ehren und auf sie hören. Es könnte sein, dass Gott gerade durch sie zu dir reden will. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass wir es lernen sollen, mal wieder selbst ein Esel zu sein. Vielleicht blamieren wir uns, vielleicht werden wir von anderen geschlagen, vielleicht werden wir missverstanden, aber wir werden Gott sehen. Es ist dran, einem anderen Menschen etwas sehr deutlich zu sagen, eine Kursänderung aufzuzeigen, jemanden zu tragen und jemanden die Augen zu öffnen, auch wenn es unangenehm ist. Einen Fehler aufzuzeigen, das braucht Mut, das braucht Überwindung und vielleicht wirst du geschlagen. Aber wir entscheiden, du entscheidest, was ist wichtiger, das zu tun, was Gott uns sagt oder Frieden zu haben mit allen Menschen auf einer oberflächlichen Ebene. Vielleicht möchte Gott dich für jemanden gebrauchen, Esel zu sein. Eine kleine Erinnerung, auf manchen Plätzen liegen Karten aus, die ihr gerne so als Erinnerungsgeschichte mitnehmen könnt, euch irgendwo hin heften könnt. Wenn irgendwo keiner sitzt, könnt ihr die gerne mitnehmen. Die sind über von Das Geheimnis von Ostern. Ich habe sie komplett abgegriffen. Letzten Sonntag war ja hier der Dankgottesdienst und da war noch so ein Bündel drum. Und da habe ich gesagt, Damaris, die nehme ich, die kann ich nächste Woche gebrauchen. Vielleicht möchte Gott dich für jemanden gebrauchen, Esel zu sein. Bist du bereit dazu? Also prüfe deine Motivation und mach das, was Gott dir sagt. Sei schnell zum Hören und sei zurückhaltend beim Reden und Zorn, wenn du Widerstände erlebst. Vertraue, dass Gott seinen Plan mit dir erreicht und ehre die Esel in deinem Umfeld und sei selbst hin und wieder ein Esel. Gott ist größer und er segnet sein Volk und unser Gott zeigt der Dunkelheit die Grenzen in dem Lied Höher. Singen wir es gemeinsam.